Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.
Man könnte eigentlich jede Folge unseres Podcasts anfangen mit: Mensch, was sind das für wilde Zeiten gerade? Was ist das für ein Hin und Her? Und jeden Morgen stehst du auf und denkst, es kann nicht schlimmer werden. Und dann kommt Jens Spahn und hat die Schaufel und schaufelt noch tiefer das Niveau.
Ja, diesen Spruch von Heidi fand ich übrigens ganz großartig. Da hätte ich gerne ein T-Shirt. Also falls die Linke ihren Merch mal ein bisschen aufwerten möchte. Ja. Sehr, sehr gerne. Das ist übrigens jetzt schon mal als erster Service-Tipp der Show. Wirklich spannend, sich mal anzugucken, was diese Parteien für Merchandise-Artikel haben. Ist leider sehr unkreativ. Nur als Spoiler, die CSU hat da schon so den ein oder anderen Artikel, wo man sich denkt, ach Gott, das ist auch möglich, klar. Also dass es da keinen Markus Söder Pappaufsteller gibt, ist auch schon alles, bis jetzt.
Oder Markus Söder am Kreuz, so genagelt. Ne? Das finde ich irgendwie passender. Weniger, weil er ein Heiland ist, sondern weil er dann einfach genagelt ist und nicht mehr stören kann. Aber anderes Thema. Wir haben ja heute eine Reihe an aktuellen Themen, die wir besprechen wollen. Unter anderem eine Dame mit Doppelnamen, den ich lange, wo ich Angst hatte, ihn überhaupt richtig zu können. Weil inzwischen weiß ich, Brosius Gersdorf, das ist, das geht wie, also geht locker von der Lippe. Und zwar nicht, weil ich sie kannte vorher, sondern weil einfach mittlerweile das Thema so dermaßen pressiert.
Ja, das ist Wahnsinn. Also da werden wir ja gleich ausführlich drüber sprechen. Aber das ist ein wirklich super Beispiel dafür, um zu sehen, wo wir gerade uns so bewegen, also jetzt gesellschaftlich, politisch, wie populistisch wir inzwischen unterwegs sind, auch bösartig, wirklich richtig bösartig auf mehreren Ebenen und wie sehr leider die Medien auch versagen, über sowas zu berichten.
Genau, eng damit verbunden natürlich das Schicksal des lieben Herrn Spahn. Da muss man auch sicherlich drauf eingehen. Dann werden wir auf unsere Demokratie-Show eingehen.
Ja, unsere Demokratie-Show, ganz großartig.
Ja. Und deshalb würde ich sagen, legen wir da einfach mal los.
Wer zündelt denn da? Oft weiß ich auch nicht, wer das ist.
Was wir derzeit rund um Frauke Brosius-Gersdorf erleben, ist wirklich, sag ich mal, ein Sündenfall und gleichzeitig auch ein Kristallisationspunkt unserer Demokratie, weil wenn das schief geht im Sinne von, dass sie zurücktritt von ihrer Kandidatur, dann haben wir echt einen Kipppunkt überrannt, der uns noch richtig, richtig leidtun wird. Denn dann haben wir nicht nur eine Person zerstört, da sind ja gerade schon die Rechten dran, das erfolgreich zu tun, sondern dann haben wir vor allen Dingen auch ja, eines der höchst angesehenen Gerichte unseres Landes, wenn nicht sogar das höchst angesehene, auch beschädigt. Und das scheint irgendwie mittlerweile diesen Rechtsradikalen innerhalb der CDU und noch extremer nach rechts Richtung AfD und so weiter völlig egal zu sein. Und da muss ich sagen, Nachtigall, ich höre dir Trapsen, ich höre dir Trumpismen.
Trumpismen, sehr schön. Auch ein Spruch für ein T-Shirt. Ja, also es ist wirklich, wirklich erschreckend, wenn man gerade überlegt, Gerichte, die ja eigentlich unabhängig agieren sollen, das sind echt inzwischen US-amerikanische Zustände, wo ja auch jetzt der Trump in seiner letzten Amtszeit schon das oberste Gericht in den USA so besetzt hat mit Kandidaten, die ihm eben passen, die natürlich auch entsprechend irgendwie entscheiden und sehr, sehr konservativ sind. Und hier ist es allmählich auch so. Also so ein Gericht sollte ja eigentlich irgendwie der Gesellschaft entsprechen. Natürlich sind da Richter, die auch selbst mal ein bisschen konservativer sind, die selbst vielleicht auch mal ein bisschen progressiver sind, die sich aber grundsätzlich einfach im Rahmen des Gesetzes bewegen. Und das ist auch gut so, weil unsere Gesellschaft eben auch genauso ist. Und das ist ja keine willkürlichen Entscheidungen aufgrund von irgendwelchen Befindlichkeiten, die so ein Richter trifft, sondern im Grunde einfach Anwendung des Gesetzes, das er hat. Und jetzt haben wir aber gerade den Fall, dass man sich als Partei, als CDU absolut wehrt gegen eine Person, nur weil die eventuell andere Auffassungen hat über gewisse Dinge als man selbst. Also weil es nicht ins konservative muss da reinpassen.
Und das hat sie ja noch nicht mal. Also das, was da...
Doch, sie hat schon ein paar andere Einstellungen als die CDU. Das kann man mal so stehen lassen. Aber die CDU legt es natürlich aus wie eine totale ideologische, linksradikale Verblendung, die diese Frau hat.
Genau, und das meine ich. Also diese komplette Verzerrung, diese Überzeichnung, was sie angeblich sei alles, das ist ja das, was eigentlich der Skandal ist. Also wenn wir nochmal zusammenfassen, da gab es also irgendwie rechte Gruppierungen, sage ich mal, aus dem extremen Lager der AfD. Da gibt es ja auch so ein paar ultrafundamentalistische Christen quasi, die dieses ganze Thema Abtreibung so hochgepitcht haben. Teilweise war ja im Raum, dass sie bis zum 9. Monat dann sagt, dürfe man ein Kind abtreiben, was überhaupt nicht stimmte. Ja, aber wie gesagt, es war ja in der Welt und schon war es. Und das Schlimme ist, es war in der Welt, kann man hier doppelt sagen, weil die Springer-Medien sind natürlich willfährig drauf angesprungen, aber leider auch nicht die nur, sondern es waren eben auch ganz viele renommierte, sag ich mal, vermeintlich seriöse Medien, die das dann das Thema aufgenommen haben. Und da ist ja dann, sag ich mal, der Skandal eigentlich, dass Medien heute gar nicht mehr prüfen, aus welcher Ecke kommt sowas, gibt es da vielleicht eine Kampagne, hat das vielleicht irgendwelche, ich meine, da könnte man Datenanalysen betreiben, ja, da könnte man wirklich mal Datenjournalismus par excellence betreiben und sagen, haben wir irgendwelche Auffälligkeiten? Kommt das aus einer gewissen Ecke bei X oder haben wir plötzlich bei News, ja, diesem Räppelchen eines CDU-Millionärs, der, wie wir jetzt auch erfahren haben, pro Monat 1 Million da reinschießt, weil immer noch 1 Million pro Monat Defizit dieses Portal macht. Also sprich, der gönnt sich da mal eben ein vermeintliches Medium, was eigentlich nur ein Hetzblock ist, um entsprechend die Medienmeinung und auch die Berichterstattung abzubeeinflussen.
Und ich meine, die haben nicht mal 5000 Abonnenten, die wurden doch jetzt gehackt.
Ja, ja, deshalb, das ist alles
tierisch aufgeblasen.
Ja. Aber es schafft inzwischen einen gewissen Impact, vor allen Dingen auch, weil dieses News mittlerweile auch bei Herrn Söder in die Staatskanzlei vorgelassen wird zu einem Interview und auch diverse CDUler da ein- und ausgehen.
Auch Herr Spahn übrigens.
Auch Herr Spahn.
Aber super spannend bei dem Thema, finde ich ja, dass ja nicht nur News, sondern gerade das hat sich angeboten, weil man so viele Verstrickungen bei diesem Thema finden kann. Also wenn es jetzt um Abtreibung geht, dann hätte man auch, also ich habe das nur ein einziges Mal gelesen, vor 1-2 Wochen schon zu dem Fall, wo halt alle schon dachten, oh, das geht vielleicht hoch. Zum Beispiel über diese antifeministischen Netzwerke, die in Europa sehr stark werden, unter anderem auch durch die USA sehr stark gesteuert. Also durch Konservative in den USA, die hier eben natürlich auch Europa immer konservativer und rechtsradikaler machen möchten. Oder auch die AfD, die da ja auch konservative Netzwerke oder diesen konservativen Flügel hat, ne, mit Frau von Storch zum Beispiel. Also das allein nur zum Thema Abtreibung. Dann hätte man gucken können, kommt das nicht Spahn auch irgendwie gelegen, um über den Maskendeal drüber, also das da drüber legen zu können? Oder ist das vielleicht auch geeignet, um die Koalition platzen zu lassen? Also so 1000 Fragen, die man sich als Journalist erstmal stellen muss, die natürlich Spekulationen sind, aber du musst da doch erstmal tiefer graben. Anstatt dann teilweise zu übernehmen, dass die Positionen von Frau Brosius-Gersdorf so linksradikal werden.
Ja, beziehungsweise ich finde das immer so schlimm, dass dann diese sogenannten seriösen Medien plötzlich von einer umstrittenen Kandidatin sprechen. Ja? Hm. Also genauso auch wie man dann, es gibt da eine gewisse Frau Ludwig, die bei der CDU in der Fraktion sitzt, die auch ziemlich, also rechtsradikal mindestens ist, die auch schon in der Vergangenheit ziemlich dubios aufgefallen ist. Und die hat jetzt auch entsprechend eine Berichterstattung. Also da haben dann Medien sie gefragt, wie sieht das denn einordnet und so weiter. Ey, das ist false balance. Also wenn du im Prinzip jemanden, der eine absolute Mindermeinung in einer Fraktion so prominent darstellst, dann ist es eine übertriebene Art, denn du kannst mir nicht erzählen, also klar, es gab eine kleine Gruppe von Leuten, die da nicht mitgestimmt hätten, aber es scheint ja noch eine größere Zahl von CDUlern zu geben, die diesem Vorschlag zugestimmt hätten. Und das ist doch der eigentliche Skandal, dass es einen Jens Spahn nicht mehr schafft, seine Truppe zusammenzuhalten und einer Minderheit dieser Truppe, warum auch immer, plötzlich so eine Macht gibt.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, schafft er es nicht oder will er es nicht? Wenn er es nicht schafft, dann hat er mal wieder unter Beweis gestellt, wie in der Pandemie, dass er einfach kein Manager-Typ ist und einfach nichts gebacken bekommt, sondern einfach zu Unrecht in diesen Positionen sitzt. Und wenn er jetzt sagt, oh, ich bin voll der Manager und ein absoluter Macher, dann muss man fragen, warum kriegt das dann nicht hin? Und dann ist ja unter anderem bekannt, dass Frau Brosius-Gersdorf für ein AfD-Verbotsverfahren wäre.
Genau, und das ist so ein bisschen so, als würdest du gegen eine Ärztin sein, die jetzt, also, und würdest vor allen Dingen gegen ihre Haltung zur Abtreibung sein. die jetzt in einem Krankenhaus anfangen soll. Und dann stellt man mal raus, nee, und die ist ja gar nicht als Gynäkologin da angestellt, sondern als Krebsexpertin, ja, und hat im Prinzip gar nichts mit Gynäkologie zu tun. Warum nagelt ihr sie also auf diesem Feld fest? Und dann kommt plötzlich heraus, dass der Krebs höchstpersönlich dafür gesorgt hat, dass es diese Hetzkampagne gibt. Denn der Krebs, in dem Fall die AfD, will eben nicht, dass eine ja doch auch bekennende oder zumindest offen für ein AfD-Verbotsverfahren seiende Richterin dann diese Position bezieht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann dieses AfD-Verbotsverfahren doch durchkommt, ist dadurch signifikant erhöht.
Genau, und jetzt kann man sich natürlich als nächstes fragen, welches Interesse hätte denn die CDU da dran? Und wir haben ja schon, also ne, ist jetzt auch Spekulation natürlich, aber als Journalist müsste man sich das fragen. Denn wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass die CDU unter anderem die AfD ja sehr gut als Drohgebärde zum Beispiel einsetzen kann. Ne? Also dass die CDU die AfD braucht, um der SPD zu sagen, ja, aber wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und die SPD und ganz viele andere Parteimitglieder, also von anderen Parteien leider auch, sagen dann immer, oh nein, unsere einzige Chance, sonst kommt die AfD. Das ist so ein bisschen wie, pass auf, wenn Papa nach Hause kommt, dann gibt's aber Ärger. Ne? Das funktioniert bei uns leider viel zu gut, diese Drohgebärde. Anstatt, dass die alle mal sagen, ja gut, dann macht doch, dann arbeitet doch mit der AfD zusammen. Und dann hätten wir eben wirklich die Fakten auf dem Tisch, dass die CDU anscheinend gerne mit Blau zusammenarbeiten möchte. So, also das wäre ja vielleicht so ein Interesse, dass die CDU entweder die AfD als Drohgebärde behalten möchte oder dass eben in der CDU der Wunsch zu einer Koalition mit der AfD, was man ja immer wieder liest, auch eben nicht so gering ist.
Genau, nur dann muss man auch ganz klar sagen, in dem Moment müssten wir, glaube ich, auch nochmal die Karten neu mischen. Denn es gab ganz, ganz viele Menschen, die gerade zur Bundestagswahl die CDU gewählt haben, weil sie gesagt haben, wir möchten Schlimmeres verhindern und wir möchten die, die mit am stärksten gegen die AfD anstinken könnte als demokratische Partei, die wollen wir stärken mit unserer Stimme. Das war ja in vergangenen Landtagswahlen auch immer zu beobachten. Da gab es ja auch eine entsprechende Umfrage von Forschungsgruppe Wahlen. Die hat gesagt, ein Großteil der Menschen hat da die CDU nicht wegen der Inhalte gewählt, sondern weil die quasi nicht wollten, dass die AfD so stark wird. Und wenn das jetzt im Bund kippen sollte, was wir alle verhindern müssen und was auch nicht gut ist, also in keinster Weise gut ist, wenn das aber so sein sollte, dann müssen wir aber auch nochmal ganz klar die Karten neu mischen, denn ich glaube nämlich, dass dann ganz, ganz viele Menschen nicht mehr CDU wählen würden, weil diese Erzählung, dass das so der Stabilitätsanker in unserem System ist und dass die quasi auch nochmal so die ganzen Superrechten abholen und versuchen einzugemeinen, das gilt ja dann alles nicht mehr.
Auf jeden Fall war ja auch zu beobachten, dass auch Merz vor der Wahl sehr stark sich eigentlich dafür ausgesprochen hat, dass man eben dieses Versprechen auch gegenüber der SPD, für diese Kandidatin von der SPD zu stimmen, dass man das auch umsetzt. Also lässt sich ja eigentlich mindestens beobachten, dass Merz seine Partei definitiv nicht unter Kontrolle hat. Also könnte es durchaus auch sein, eine weitere Option, dass das auch so eine kleine Rebellion in der CDU inzwischen ist, weil das hört man ja auch schon sehr lange, dass das intern und gerade an der Basis sehr, sehr brodelt.
Genau, also Merz ist ja nun, weiß Gott, im wahren Wortsinn ein Kanzler zweiter Wahl. Wie gesagt, ich habe immer noch ein Problem damit, seinen Namen mit diesem K-Wort in Verbindung zu bringen, weil für mich ist das irgendwie kein Kanzler. Also wenn ich das in Vergleich setze zu allen anderen, die wir bislang hatten, ist das wirklich, also ja, man merkt, er hat keine Ahnung und oh Wunder, keine Regierungserfahrung zu haben, scheint wohl auch tatsächlich für diesen Job etwas schwierig zu sein, weil er nämlich von vorne bis hinten die Sachen vergeigt. Ich meine, wir haben noch nicht mal 100 Tage um, ja? Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der eine Koalition so schnell beschädigt und vor allen Dingen auch dann so dilettantisch versucht, auch Dinge wieder zu begradigen. Auch jetzt ja dieses, ach ja, da war jetzt so eine kleine Unstimmigkeit, aber er sieht die Koalition nicht beschädigt. Am gleichen Tag hat der Bundespräsident als höchstes Amt im Staat gesagt, dass sehr wohl diese Koalition beschädigt ist und man entsprechend jetzt ganz schnell zu einer Lösung kommen muss. Und alle sagen das. Also es gibt ja auch diesen Brief der 300 wirklich renommiertesten Rechtswissenschaftlerinnen und Ex-Verfassungsrichterinnen und so weiter, die alle sagen, das, was da mit Frau Brosius-Gersdorf gemacht wurde, ist ein Skandal und es darf nicht dazu kommen, dass das in irgendeiner Weise erfolgreich wird, weil ansonsten haben wir nämlich wirklich als Gesellschaft eigentlich versagt.
Und da gibt es ja jetzt noch einen, ne? Da war doch diese Geschichte jetzt auf einmal heute aufgeploppt mit dem Dekan.
Genau, es ist ein sehr renommierter Rechtswissenschaftler, nämlich Eckhard Reimer von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Der hat wenige Tage bevor es zum Eklat um die Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf kam, auf Wikipedia einen Eintrag von ihr bearbeitet und hat da nochmal so ein paar Dinge ergänzt. Man muss dazu wissen, dieser Mensch hat sonst in seinem ganzen Leben, ich glaube in 13 Jahren, hat er 3 Bearbeitungen auf Wikipedia vorgenommen.
Aber wie witzig das eigentlich auch ist, ne, dass eine Wikipedia, sowas Sprödes wie eine Wikipedia-Bearbeitung zu sowas führt am Ende.
Aber da siehst du mal, mit was für Eitelkeiten die da so sich umgeben, ja. und glauben, dass vor allen Dingen auch Wikipedia...
Ich ändere jetzt deinen Wikipedia-Eintrag.
Genau, damit zerstöre ich deine Existenz und so weiter. Also er wollte halt definitiv damit so ein paar Dinge aus seiner Sicht dann beschreiben, die da fehlen. Unter anderem hat er erst wohl im ersten Schritt so geschrieben, dass sie unter anderem Abtreibung in den ersten 12 Monaten der Schwangerschaft erlaube. Das wurde dann schnell geändert in 12 Wochen. Also der muss wohl auch ziemlich energiegeladen dabei gewesen sein. Das ist ja das Schöne bei Wikipedia, man kann ja sehen, wer es geschrieben hat, vor allem wenn er es unter dem Klarnamen macht, und man sieht dann vor allem auch die Korrekturschleifen. Alles in allem war das aber schon peinlich, weil er selbst sagt, er würde die Kollegin als Aktivistin wahrnehmen. Und ganz ehrlich, mag so sein, dass er das so glaubt, aber ganz ehrlich, wen interessiert das? Ja, und dass er jetzt glaubt, vor allem, man muss dazu sagen, er ist mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, dem ehemaligen CDU-Politiker Stefan Habart, sehr gut befreundet. Unter anderem hat Habart dann seit 2018 eine Honorarprofessur an der Universität Weimar. Dekan war bei der juristischen Fakultät, hat er da entsprechend diese Honorarprofessur bekommen, und man vermutet, dass das ein bisschen so ein Upgrade war, damit er auch den Sprung ins Bundesverfassungsgericht schafft. Es wurde damals nie klar so richtig, warum eigentlich diese Gefälligkeit, oder war es eine Gefälligkeit, das ist jetzt so die Frage. Das wurde nie ganz transparent gemacht, so schreibt zumindest die T-Online. Im Übrigen finde ich T-Online an sehr vielen Stellen inzwischen richtig gut. Die sind vor allem sehr differenziert.
Absolut. Ne? Also und nicht erst seit gestern.
Genau, das ist ein richtiger Lichtblick in Sachen Journalismus, weil die es wirklich nochmal ziemlich differenziert darlegen. Und da guckt euch mal das an. Also die Überschrift zu dem Artikel lautet: Er stieß die Brosius-Gerstorff-Affäre an. Ränkespiel ums Verfassungsgericht? Fragezeichen. Mhm. Richtig toll. Aber daran sieht man auch wieder, wie viele kleine Egos da sich getriggert fühlen. Und ich muss sagen, als sie gestern, glaube ich, bei Lanz war, Frau Brosius-Gerstorff, Hut ab. Also wirklich, wie die da klar gesprochen hat, wie sie sich auch erklärt hat, wie sie auch gezeigt hat, dass sie das wirklich auch ein bisschen mitgenommen hat, was da passiert ist. Also sie soll ja Morddrohungen bekommen haben, ihre Mitarbeitenden hat sie ja wohl auch erstmal nach Hause geschickt, weil es war wohl ein richtiger, im wahren Wort, ein Shitstorm.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Eben, deshalb, wenn die ganzen rechten Dullis da einmal durchdrehen, dann muss man wirklich einfach den Kopf erstmal einziehen.
Ja.
Aber sich dann hinzusetzen bei Lanz und völlig konzentriert und differenziert die Sachen so zu benennen, Hochachtung vor dieser Frau.
Eine Richterin würdig, meinst du?
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, mit der Performance sollte sie dringend zum Bundesverfassungsgericht, denn, und das muss man auch nochmal sagen, Richter sind per se nicht neutral. Sie haben nur erstens professionell das Recht auszulegen.
Genau.
Das ist der Job von denen, weil neutral kann niemand sein. Und man achtet ja auch immer so ein bisschen darauf, dass die gesamte Breite der Gesellschaft sich dann auch da widerspiegelt. Und so haben wir dann im Prinzip ein relativ ausgewogenes Verhältnis, was jetzt natürlich die Rechten nicht wollen. Die wollen natürlich nur noch Rechte da in der Sitzen haben,
genau,
damit sie wie in Amerika, wie du auch schon sagtest, dann agieren können.
Genau, das war das, was ich eingangs meinte. Und jetzt würde ich gerne noch sagen, um mal zu zeigen, wie viele Ebenen, wie gesagt, es hat, dass jetzt eben auch eine Dorobert als Forschungsministerin, oh, ich kriege das immer noch nicht zusammen, den Namen und Forschungsministerin, jetzt sich eben auch wieder hinter den Shitstorm und diese Hetzjagd stellt und jetzt so vermeintlich, na, sie wird ja oft als Feministin gefeiert, ist sie nicht.
Genau.
Das ist wirklich das Allerletzte, das in dem Zusammenhang zu sagen. Aber so vermeintlich als Feministin zu sagen, ja, wir tun ja auch Frauen keinen Gefallen, Merz übrigens Worte übernommen, ne?
Ja, klar.
Bis hierhin. Wir tun Frauen keinen Gefallen, wenn wir sie nur aufgrund ihres Geschlechts nicht kritisieren. Entschuldigung, das war keine einfache, konstruktive Kritik, die da passiert ist. Wenn jemand da Morddrohungen erhält und vor allem, wenn Fake News as fuck verbreitet werden. Also so wird da jetzt eben auch schmutzig gespielt von allen Seiten. Man nimmt natürlich jetzt die wenigen Frauen, die es dann in der CDU irgendwie nach oben geschafft haben, auch noch, die sich dann auch noch da positionieren und sagen, nee, das ist für Frauen, das geht ja gar nicht gegen Frauen hier.
Genau, also es bleibt spannend bei dem Thema, vor allen Dingen, weil jetzt natürlich die SPD vor einigen Tagen ein sehr, sehr eindrucksvolles Bild gepostet hat. Alle in der Fraktion haben sich dahingestellt, darunter stand dann, wir stehen hinter Frau Brosius-Gerstorff. Ich bin mal gespannt, wer sich jetzt bewegen muss, weil im Prinzip ist das ja von der Verhaltenstheorie her halt so, dass quasi zwei Menschen aufeinander zurasen. Chicken Run nennt man das ja auch, und der, der quasi als erstes vermeintlich dann die Richtung wechselt, ist dann der sogenannte Verlierer. Aber das muss man eben schaffen, dass das nicht passiert.
Liebe SPD, an dieser Stelle, falls uns irgendjemand aus der SPD zuhört, wirklich jetzt nicht aus meinem eigenen aus meiner eigenen politischen Einstellung oder sowas. Ich hätte nur so gerne, dass die SPD ihr Profil zurückbekommt und dass die SPD übersteht.
Ja.
Das sieht momentan wirklich schlecht aus. Gerade das, die Sache mit dem Familiennachzug, das haben euch viele übel genommen. Und allgemein haben, also ist öffentlich gerade die Meinung, dass ihr eigentlich eher so eine Handpuppe der CDU inzwischen seid. Wenn ihr jetzt hier auch noch zurücktretet, nachdem das eben so dermaßen ausgeschlachtet wurde und auch wirklich widerlich von der CDU gehandhabt wurde, verliert ihr noch mehr Respekt. Das dürft ihr nicht. Und jetzt nicht, weil ich scharf darauf bin, dass eine Koalition zerbricht. Also ehrlich, ich finde, man könnte das natürlich auch ohne Kindergarten mal machen. Das wäre ja toll. Aber da könnt ihr nicht von abrücken, ohne das letzte bisschen eures Profils und eurer Würde zu verlieren.
Das Feuer am Lodern halten.
Stichwort Koalitionsbruch, da sind wir ja ganz schnell bei Jens Spahn.
Der auch da eine sehr große Rolle gespielt
hat. Der auch eine Rolle gespielt hat und vor allen Dingen, der jetzt ja glaubt, alle seine Missetaten seien jetzt quasi überschattet. Das stimmt ja so nicht. Wir wissen immer noch, dass er offenkundig viel Bockmist gemacht hat. Wir wissen auch immer noch, dass er seine ja doch sehr, sehr dubiose Art, wie er mit Transparenz umgeht, dann vermeintlich umschiffen oder überspielen wollte. Ich glaube, das ist auch noch nicht ausgestanden, dieses Thema. Auch wenn die CDU da jetzt gerade irgendwie glaubt, sie kann damit durchkommen.
Das ist übrigens das Allerschlimmste, was uns gerade passieren kann. Wenn dieser Skandal und dieser Mann vor allem, also der hat ja nicht nur einen Skandal, sondern viele, viele, wo man Korruption vermutet, wenn er damit durchkommt, in dieser hohen Position der CDU weiter agieren darf, ab dann ist auch die Frage, welchen Skandal können wir einem Politiker überhaupt noch anlasten?
Genau, weil das ist schon episch, der Skandal. Und kleine Randnotiz auch zum Thema Gersdorf noch. Der Mann von Frau Brosius-Gersdorf, nämlich, er heißt Gersdorf, Verfassungsrechtler, hat, ich glaube 2020, da war Spahn Bundesgesundheitsminister, ihn dafür kritisiert, dass er zum Thema Sterbehilfe höchstrichterliche Urteile einfach ignoriert hat. Könnt mir vorstellen, so von der Verfasstheit von Jens Spahn.
Narzissmus.
Narzissmus. Genau, dass er das nicht ganz verknust hat, dass auch damals schon Kritik aus der Ecke kam. Weil solche Menschen ticken in Anführungszeichen langfristig. Und so wie wir auch wissen, durch zum Beispiel so Narzissten wie Peter Thiel, der ja auch Dinge Jahrzehnte später gefühlt plötzlich wieder hochbringt, die ihn mal irgendwann gekränkt haben. Ich sehe da gewisse Anleihen. Auf alle Fälle ist Spahn eine Gefahr, nicht nur, weil er ja natürlich offen, also er wird ja jederzeit mit der AfD zusammen was machen, das ja, also dafür würde ich jetzt echt eine Wette abschließen, dass er das tut. Und er hat ja auch immer gesagt, dass rechts von der Mitte es eine super Mehrheit in Deutschland gäbe. Klammer auf, ich sagte es ja schon, viele, die die CDU gewählt haben, würden es glaube ich nicht mehr tun, wenn sie wüssten, dass sie damit eine Partei wählen, die die AfD ermöglicht. Aber er versucht natürlich jetzt auch mit Blick auf das nächste Jahr, wenn dann die Landtagswahlen sind und so weiter, wo sicherlich das ein oder andere Thema nochmal wieder hochkommen wird, wer koaliert denn jetzt mit wem und warum nicht mit der AfD? Ich glaube, da versucht er sich jetzt ein bisschen geschmeidig zu machen. Ich sag mal so, ich spoilere auch schon mal etwas. Eventuell könnte es sein, dass ich bald eine kleine Aktion starte, die mit ihm zu tun hat. Aber mehr darf ich da noch nicht zu sagen. Wenn ihr mir folgt auf den sozialen Kanälen, werdet ihr es erfahren.
Ah, noch eine Aktion. Wir haben momentan so viele Projekte, man weiß gar nicht mehr. Ob wir zu viel Zeit haben, fragt ihr euch? Nein,
eigentlich nicht. Also wir sind immer so schön, der Tag ist für alle gleich lang, aber unterschiedlich breit. Wir verbreitern gerade nur unseren Tag sehr. Und damit kommen wir auch zu dem nächsten Projekt, was wir jetzt mal eben announced haben.
Noch ein Eisen im Feuer.
Die Demokratie-Show.
Wuhu. Ja, wir haben uns eine Demokratie-Show ausgedacht. Denn wir dachten uns so, warum nicht Marc Raschke mal auf Tour schicken in verschiedene Städte. Da arbeiten wir gerade dran und tatsächlich ist ja der erste Termin unsere Generalprobe Ende Oktober in Köln. Nein, sucht jetzt nicht nach den Tickets, denn die gibt es nicht mehr, ist schon ausverkauft. Wahnsinn. Also das war irgendwie an einem Samstagnachmittag haben wir es, glaube ich, veröffentlicht und Sonntag früh Nachmittag war das schon alles weg auf einmal. Ist auch eher ein kleinerer Rahmen, weil es ja echt so ein kleiner Probelauf ist. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Willst du was erzählen, was wir da so machen?
Ja, also wie gesagt, der letzte Impuls kam ja so ein bisschen, weil ich selbst Gast einer Talkshow war. Thirsty Talk heißt die. War sehr lustig, weil
ich saß im Publikum.
Ja, genau, du saß im Publikum. Und ich war auf der Bühne und war auch immer ein bisschen strahlig, weil es wurde tatsächlich Alkohol auf der Bühne verteilt. Ich habe erst gedacht, die faken das, weil man muss ja ein bisschen fit bleiben. Nee, war alles pur Alkohol. Aber ich fand das sehr, sehr schön, weil es wirklich sehr interessante Gäste waren. Wir hatten alle drei irgendwas mit dem Thema Haltung zu tun. Es gab dann zwei Moderatoren, also eine Moderatorin, einen Moderator. Und dieses ganze Konzept fand ich irgendwie so schlüssig, vor allen Dingen auch mit der Fragestellung, wie mache ich eigentlich mal mein Versprechen wahr. Ich hatte ja gesagt, dass ich den Erlös aus dem Buchverkauf an demokratiefördernde Projekte spende. Das wollte ich dann jetzt nicht einfach nur so hinterrücks irgendwie mit Geldüberweisung, sondern ich wollte im Idealfall noch, dass die Leute im wahren Wort eine Bühne kriegen und dann auch noch vielleicht eine Vernetzung. Und wenn dann im Publikum Leute sitzen, die sagen, Mensch, das ist ja cool, was die machen, wusste ich gar nicht. Das unterstütze ich gerne mit oder ich frage mal, ob die noch Hilfe brauchen und so weiter.
Ja, und das ist irgendwie ein schöner Beweis dafür, wie vernetzt unsere Hirne manchmal sind, weil ich parallel halt im Publikum saß und mir dann auch so dachte, Mensch, warum schicken wir nicht einfach Marc mal auf Tour? Und das haben wir dann halt in ein Konzept gegossen quasi. Das heißt, es wird so am Anfang so ein bisschen Kabarett geben. Marc wird da vortouren, vortanzen auf der Bühne.
Nein, wird er nicht, aber er wird ein bisschen, Kommentare zur aktuellen Tagespolitik geben, eventuell.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr schön werden, sehr spannend. Dann wird es anschließend eben das, was du gesagt hast, geben. Also da werden jeweils, je nachdem, in welcher Stadt wir sind, da Projekte vorgestellt werden, also so demokratiefördernde Projekte. Zwei an der Zahl, dann wird es eine kleine Preisverleihung geben.
Die goldene Brandmauer.
Die goldene Brandmauer. Und entsprechend dann jeweils ein Stück des Fördergeldes sozusagen für die Projekte. Und dann gibt es dann eventuell dann auch immer einen Überraschungsgast inklusive Interview. Also ich glaube, da ist echt für jeden was dabei. Es ist super spannend. Und
wir haben auch noch Faschismus-Bingo.
Ach ja, stimmt. Ja, wir haben auch noch ein
Bingo. Eine kuriose Geschichte. Warum? Also Bingo kennt man vielleicht, das ist ja das mit Zahlen. Aber ich dachte mir so, dieser ganze Abend soll ja auch so ein bisschen unter dem Motto stehen, wir schlauen uns mal so ein bisschen auf in Sachen Demokratieverteidigung. Ja. Also wie kriegen wir es hin, dass wir A, überhaupt erstmal erkennen, wann Demokratie gefährdet ist und was können wir eigentlich tun, damit wir da uns entsprechend für rüsten.
Da und haben wir, mehr erzählen wir gar nicht dazu, würde ich sagen.
Okay, vielleicht aber noch, dass wir ein paar Expertinnen da noch zuschalten.
Ja, das
dann,
auf jeden Fall, aber nicht zum Bingo, weil sonst ist die Überraschung.
Das stimmt, das stimmt. Und wie gesagt, es gibt noch Expertinnen, die dann auch sich zuschalten werden, die uns dann auch noch Impulse dazu geben. Also insgesamt ein großer Strauß. Und vor allen Dingen wieder so eine Sache, die wir eigentlich gerne tun, weil wir auch glauben, irgendwas müssen wir jetzt tun. Und die Vernetzung und vor allen Dingen die Solidarität, das ist ja letztlich das Gegengift zu diesem ganzen braunen Scheiß, den wir gerade erleben.
Genau, und jetzt haben wir ja schon ganz viele Zuschriften bekommen von wegen, kommt hier hin, kommt dorthin, bitte auch dort und bitte noch eine Show in Köln, weil die war zu schnell ausverkauft. Ja, das stimmt, das hat uns aber selbst überrascht, also dass das so schnell ausverkauft war. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal in Köln, aber das ist jetzt erstmal die eine in Köln. Wir sind schon mit anderen Locations im Gespräch. Also sobald die Folge online ist, vielleicht gibt es da ja sogar schon neue Tickets. Mal gucken. Auf jeden Fall werdet ihr das natürlich spätestens über Instagram erfahren, aber auch über www.demokratieshow.de. Da sind immer alle aktuellen Sachen drauf. Da kommt ihr auch zu den Tickets dann und könnt sehen, ob wir in eure Stadt kommen oder in den Umkreis. Ja, das war's.
Genau, und jetzt sind wir vielleicht eventuell gleich auf dem Sprung hin zu einer Location.
Deswegen reden wir gerade so schnell, weil wir müssen jetzt zu einer Besichtigung.
Genau, wir müssen zu einer Besichtigung dieser Location. Wie gesagt, ihr merkt, wir machen das alles nebenbei noch, neben unseren Hauptjobs. Dementsprechend seht es uns nach, dass wir jetzt diesen Podcast an dieser Stelle beenden.
Genau, aber wir freuen uns sehr, ein paar von euch da vielleicht kennenzulernen. Und jetzt gehen wir quasi zur Tür raus. Tschüss.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.